Hallo, wie angekündigt, aber aus dem letzten Podcast rausgeschnitten, stehe ich jetzt hier mit Jochen Werner und Jörg Buttgereit. Wir kommen gerade aus der Pressevorführung von The Crazies, dem Remake, der am 27. Mai erst anläuft. Ja, ich erzähle kurz, worum es geht. Diejenigen, die den Originalfilm von George Romero aus dem Jahre 1973 nicht gesehen haben, selbst die könnten vielleicht vorher noch mal einen Blick drauf werfen, denn hier wird doch schon einiges anders gemacht. Das ist nicht einfach nur eine Wiederholung. Ich erzähle jetzt mal, worum es in dem neuen Film geht. Also, in einer kleinen Stadt, irgendwo in Iowa war das, glaube ich, ne? Irgendwo in Iowa, fangen Leute an, sich seltsam zu benehmen. Also erst so ganz wenig seltsam, indem sie sich einfach irgendwie mit Waffen auf dem Sportplatz zeigen, aber es passiert dann noch nichts. Und dann greift das Ganze um sich, also dass sie richtig irre werden und aufeinander losgehen und vor allem auf diejenigen losgehen, die noch nicht irre sind. Ja, und dann kommt relativ schnell heraus, dass in den nahegelegenen Sümpfen ein Flugzeug abgestürzt ist und in diesem Flugzeug hat sich offensichtlich etwas drin befunden, was ins Wasser übergegangen ist, was nun über die Wasserversorgung diesen kleinen Ort ja mit Wahnsinn infiziert. Das weiß das Militär fast genauso schnell wie die Infizierten und rückt auch an, versucht diese Seuche einzudämmen. Das gelingt nur halb gut. Es gibt also einen wackeren Kern rund um den Sheriff und seinen Deputy und die Freundinnen und ein paar Kollegen, die versuchen also zuerst herauszufinden, was überhaupt los ist. Und dann versuchen sie, als sie merken, dass das Militär da kurzen Prozess machen will, zu flüchten und aus dem Krisengebiet rauszukommen, was gar nicht so leicht ist. Ja, da muss man jetzt gar nicht auf Details eingehen. Denn man weiß ja, wie solche Filme ablaufen. Also es ist ein sehr typischer Katastrophenfilm, ein sehr typisches Katastrophenszenario. Jochen und ich haben gestern noch mal einen Blick auf das Original von George Romero geworfen. Hier wird doch schon einiges anders gemacht, insbesondere wie der Aufbau der Katastrophe dargestellt wird. Bevor ich jetzt sage, wie ich ihn fand, gebe ich mal weiter an Jörg Buttgereit, denn der hat es nämlich etwas eilig, aber will trotzdem noch was dazu sagen.
Ja, also ich bin irgendwie mit ganz wenig Erwartungen hierher gekommen, weil ich neulich irgendwie die Ehre hatte, ein kurzes Interview mit George Romero, also dem Regisseur des alten Films, zu machen. Und der hat mir irgendwie relativ leidenschaftslos gesagt, ja, er sei zwar Executive Producer bei diesem Film, aber das bedeutet eigentlich nur, dass er seinen Segen gegeben hätte und einen Scheck dafür bekommen hätte. Und er wisse nicht so recht, warum man denn so einen Film überhaupt jetzt nochmal machen sollte. Von daher war meine Erwartung nicht besonders hoch und ich muss sagen, der Film ist doch schon sehr rockt, würde man als Jugendlicher heute sagen. Der ist von vorne bis hinten recht stringent und ist natürlich auch sehr viel knalliger als der alte Film. Also Herr Romero ist ja mittlerweile 70 und wenn man sich seinen letzten Film Survival of the Dead ansieht, dann muss man schon sagen, dass es da auch dramaturgisch doch einige Unterschiede gibt. Also ich glaube, hier hat ein Generationswechsel stattgefunden.
Ja, dieser Generationswechsel zeigt sich vor allem darin, dass, ich würde sagen, also es ist erstmal wesentlich brutaler geworden als der alte Crazies. Wir haben es hier schon regelrecht mit Creative Killings zu tun. Also auch die Auswahl der Waffen und was da alles so passiert und auch die Splatter-Szenen, die da inszeniert werden, das ist schon teilweise recht derbe. Also ich sehe jetzt gerade auf dem Presseheft hier diesen Mann mit dieser tollen Mistgabel. Also das ist ja der schönste Mistgabelmord seit dem wundervollen Foltermühle der gefangenen Frauen von Jean Rollin. Also das ist schon was für hartgesotten und ich glaube, die FSK wird da auch nochmal ein Wörtchen dazu zu sagen haben. Aber ich will mich gar nicht so sehr auf diese splatterigen Details konzentrieren, sondern eher so auf das, was er eigentlich anders und neu macht. Und das ist ein Umgang mit Geschwindigkeit, würde ich sagen. Also hier wird zuallererst eine andere Geschwindigkeit benutzt als in The Crazies und man soll sich wundern, es ist anders als bei dem Dawn of the Dead Remake. Der Film wird nicht schneller, er wird langsamer. Wir haben gestern Abend ja nochmal The Crazies geguckt, also das Original von 73, der fängt sofort an, Gas zu geben und hört nicht wieder auf. Und also Romero reißt einen da förmlich rein, so dass man schon fast dem Plot kaum folgen kann. Und hier kommen teilweise so westernartige Szenen rein, also die den Film richtig ausbremsen. Wenn er dann so, also der Sheriff dann so aus dem Gebäude rauskommt und so die Straße einsam entlang geht, dann gibt es auf einmal eine sehr schöne Teleaufnahme von ihm, wie man so sieht, in der langen Brennweite, wie er sich fast so gar nicht vorwärts bewegt auf dieser Straße. Also der Vergleich zu dem Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder und jetzt dem Remake von The Crazies zieht also nicht hundertprozentig. Ich bin schon gespannt, was Jochen da jetzt zu sagt, weil er nämlich Zack Snyders Film, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht so gut fand.
Naja, tatsächlich würde ich so weit gehen, zu behaupten, dass Zack Snyder den Film eigentlich gar nicht verstanden hat, die Vorlage von Romero. Und ich würde sagen, sein Remake von Dawn of the Dead ist tatsächlich einer der dümmsten Filme der letzten 10 Jahre. Soweit würde ich mit The Crazies nicht gehen. Der hat mir auch tatsächlich wesentlich besser gefallen als erwartet, wie auch meinen Vorrednern. Und diese Verlangsamung, die du ansprichst, Stefan, die könnte vielleicht durchaus auch damit zusammenhängen, dass Breck Eisner ja hier eigentlich nur 50% des Films von Romero überhaupt adaptiert. Bei Romero gibt es zwei parallel laufende Handlungsstränge. Einmal folgt er den Protagonisten, die sich halt versuchen, da aus diesem Bedrohungsszenario hinauszukämpfen oder überhaupt erstmal darin zu überleben. Auf der anderen Seite gibt es eine Ebene, die quasi in den Hinterzimmern der Macht spielt. Also wie Romero das ja überhaupt immer gerne macht, provoziert er immer wieder so kammerspielartige Situationen. Und so gibt es dann eben auch hier quasi die Politik, die Armeeführung, auch eine Wissenschaftlerfigur, die halt in ihrem Hinterzimmer sitzen und nun diskutiert Romero gewissermaßen aus, wie denn quasi die politische Macht mit einem solchen Bedrohungsszenario umgeht. Und das lässt Eisner hier völlig weg. Also in einer gewissen Hinsicht ist es dann doch so eine Art von Verarmung gegenüber dem Romero-Film, würde ich sagen. Aber für das, was er dann tatsächlich adaptiert, scheint er sich meiner Ansicht nach auch wirklich zu interessieren. Und das scheint mir gegenüber Zack Snyder doch ein Fortschritt, wo ich den Eindruck hatte, dass er im Endeffekt wirklich nur den Plot genommen hat. Also so ein ganz prosaisches Protagonisten von A nach B und wieder zurückschieben. Und sich eigentlich für alle Diskurse, für alle Themen, die Romero wirklich diskutiert hat, eigentlich gar nicht interessiert hat oder sie eben nicht verstanden hat. Was Breck Eisner aber nun macht, ist, er folgt eben diesen Protagonisten, an die man auch durchaus fast ein Stück näher noch rankommt als bei Romero, weil er sie zwar ähnlich flach zeichnet, sich aber doch so ein bisschen mehr Zeit für sie nimmt. Und folgt ihnen nun konsequent aus ihrer Perspektive durch dieses apokalyptische Szenario.
Ja, das Thema Geschwindigkeit und Original-Crazies scheint ein akutes zu sein. Ich sehe, Jörg hat gerade schon sein Rennrad geholt, ihm geht's auch um Geschwindigkeit. Er muss nämlich gleich in die nächste Pressevorführung. Ich will nur kurz das Zitat, das Jörg gebracht hat, von Romero aufgreifen. Ja, dass Romero nicht so richtig verstanden hat, warum dieses Remake sein musste. Und es gibt ja auch manchmal, also jenseits einer ästhetischen, auch eine, ich würde sagen, so politisch-diskursive Aktualisierung. Und die findet da schon statt. Also die Politik, die Jochen gerade erwähnt hat, die im alten Crazies noch sehr stark ausbuchstabiert wird, und zwar indem die Leute politische Sachen sagen und indem so politische Antagonisten und Protagonisten ins Spiel kommen, die findet sich hier in den Bildern wieder. Also ich habe teilweise wirklich bei diesen Lager-Internierungsszenen und so habe ich teilweise wirklich so an Situationen denken müssen, wie es jetzt zuletzt bei Catherine Bigelow zu sehen war. Da also im Irakkrieg ist alles abgesperrt, die Leute werden bedroht, jeder kann irgendwie wahnsinnig und normal sein. Dieses Internierungslager selbst hat sofort, habe ich so an Guantanamo und so weiter gedacht. Bevor Jörg jetzt abziehen muss, lasse ich ihn aber selbst mal kurz zu Wort kommen. Fürchte deinen Nächsten, ja, er weist gerade auf den auf den Untertitel des Films hin.
Nee, also ich war positiv überrascht von dem Film, kann es nur wiederholen, und ich fand aber auch, dass dieser Film auch langsamer wird, weil die Protagonisten ja auch eigentlich erst ein bisschen Format bekommen, wenn man sie länger kennt, aber am Anfang sind einfach noch so viele übrig, dass man sich nicht so recht entscheiden mag zwischen den Hauptdarstellern. Am Schluss sind nicht mehr viele übrig, auf die ist man angewiesen, und die sind einem dann auch schon fast, sage ich mal, also ans Herz gewachsen. Also man kann heute, glaube ich, so richtige Figurenzeichnungen nicht mehr verlangen, gerade in Horrorfilmen nicht, da wird einfach zu schnell gestorben.
Ja, ich würde vielleicht noch anfügen, eine Sache, die mir doch sehr gut gefallen hat, ist, wie Eisner hier umgeht mit dieser Grenze, die auch bei Romero im Zentrum steht, zwischen den natürlichen Stresssituationen, die sich oder auch der Aggression, die in dem Protagonisten lauert, die eben aus diesem Umgang mit dieser extremen Situation erwachsen, und dann eben dem langsamen Hinübergleiten in den Wahnsinn. Also es gibt ein paar Momente, da wird das dann wirklich sehr greifbar, dieser Gedanke, diese Frage, die sich stellt, ist er jetzt schon wahnsinnig, ist er einer der Crazies, dieser fast zombieartigen Figuren, muss man schon sagen hier. Das ist leider dann auch so, dass Eisner nicht ganz darauf vertraut, sondern dass eben diese Fremdheit im Verhalten zum Ausdruck kommt, sondern dass er eben seine Crazies dann auch sehr stark mit Make-up kennzeichnet am Ende. Aber so dieser Übergang ist doch manchmal sehr, sehr gelungen. Und das ist halt ein Motiv von Romero, wo das Remake fast sogar schon hier und da was hinzuzufügen hat.
Also genau das mit dem Make-up habe ich auch so gesehen. Erstmal war ich etwas verstört, dass der Film seinen Verrückten nicht traut, also dass das Verrücktsein sich im Verhalten äußert. Es gab dann auch immer wieder so Szenen, wo sich Leute gegenseitig das Sprechen verboten haben. Also dann denkst du zuerst so nach dem Motto, das ist eh Wahnsinn, was du hier absonderst, also sei ruhig, aber in Wirklichkeit sagt er, sei ruhig, denn ich höre da draußen irgendwas, da passiert gerade irgendwas. Und den Wahnsinnigen hat man sozusagen ja immer zuallererst das Sprechen verboten. Der Unterschied jetzt zu dem Alten ist in der Tat, das Make-up, die Make-up-Effekte. Und da gräbt der Film sozusagen etwas aus, was ich meine, gestern auch beim Alten irgendwie gespürt zu haben, dass The Crazies von 73 nämlich eigentlich ein Zombie-Film ist. Das ist nämlich, also wir hatten das so gesehen, dass Romero nach Night of the Living Dead ja erstmal noch keinen weiteren Zombie-Film gedreht hat. Und The Crazies ist so eine Zwischenstufe. Man könnte sich fast fragen, ob das nicht so ein Experiment ist. Was passiert eigentlich, wenn ich die Zombies jetzt nicht mehr als Zombies kennzeichne und wenn sie durch die Gegend rennen können? Also was Zack Snyder also erst 2 Jahrzehnte später gemacht hat. Oder ja, 2 bis 3 Jahrzehnte später. In The Crazies funktioniert das nicht so richtig, weil dieser Wahnsinn dann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also das geht so schnell los, dass der Zuschauer sich da gar nicht dran gewöhnen kann. Anders als bei diesem Night of the Living Dead, der zwar auch sofort in medias res geht, aber die Langsamkeit der Zombies lässt einem halt irgendwie ein bisschen mehr Atem, sich an diese Bedrohung zu gewöhnen. Und hier haben wir jetzt so ein Mittelding, glaube ich. Also das ist, glaube ich, das bessere Zwischenstück zwischen Night of the Living Dead und Dawn of the Dead als der alte Crazies-Film.
Soweit würde ich dann doch nicht gehen, vor allem, weil dann auf den allerletzten Metern dieser Film vielleicht doch ein Stück weit die Idee von Romero, die Idee der Vorlage verrät. Und zwar, weil er einfach ein Stück zu weit ins Konventionelle hineinrutscht, weil dann natürlich am Ende, jetzt kommt der Spoiler, dann eben doch die Kleinfamilie wieder gerettet wird. Also der Held, die Heldin und das ungeborene Baby läuft dann zwar auch das Genre gemäß eben in der Pointe im Abspann wieder ins nächste Bedrohungsszenario hinein, aber der Film bringt es dann doch nicht übers Herz, sie dann eben wirklich auch aus dem Weg zu schaffen. Und das ist gerade im Vergleich zu den sehr intimen Szenen, die Romero am Ende inszeniert, wo es eben auch um den Abschied eines Liebespaars geht und letztlich ihre letztliche Ermordung, fällt es doch sehr stark ab und man fühlt sich dann so ein bisschen doch betrogen von dem Film, der vielleicht einfach nicht genug Mut hatte, dann eben auch konsequent bis zum Ende seine Idee durchzuziehen.
Ja, das glaube ich auch, dass da vielleicht ein bisschen Konventionalismus dahinter gesteckt haben mag, nämlich was kann man machen im Hollywood-Kino. Und das ist ja nun eher ein Hollywood-Film, als es Crazies ist. Also George Romero konnte da etwas experimenteller verfahren. Ich denke, dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Das war ein Podcast von FLM Texte zum Film mit Jörg Buttgereit, der mittlerweile sich schon verabschiedet hat in die nächste Pressevorführung, Jochen Werner, der jetzt wieder arbeiten gehen muss und ich, der nach Hause geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.